Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und damit herzlich willkommen zu meiner mutmaßlich längsten Podcast-Folge. Porno, Puff und Polyamorie. Hat uns die sexuelle Revolution befreit? Dieses Thema liegt mir schon so lange auf dem Herzen. Und weißt du warum? Es geht um nichts weniger als um Menschen. Es geht um Menschen allen Alters. Erwachsene, Senioren. Aber es geht vor allem auch um die nächsten Generationen. Porno, Puff und Polyamorie hat die sexuelle Revolution uns befreit. Und ich sage, wir müssen reden. Wir müssen Tacheles reden. Wir müssen deutlich reden. Denn was geben wir unseren Kindern und Enkeln mit? Wie prägen wir Kinder und Jugendliche, wenn es um Sexualität und Beziehung geht, um Dating? Beziehung, Liebe, Sexualität, das macht uns Menschen so sehr aus, wie, würde ich mal behaupten, wie kaum etwas anderes. Deswegen sprechen wir zum Beispiel bei der Ehe auch von einem Bund, den man schließt, fürs Leben übrigens. Also ist es ein unser Leben bestimmendes Thema und wir müssen einfach Klarheit haben, was gut und böse ist, was richtig, was falsch ist, was dem Leben und dem Menschen dient und was dem Leben und dem Menschen nicht dient. Und ich finde, als Christen dürfen wir nicht schweigen bei Fehlentwicklungen, egal welche Richtung sie sind. Wenn sich eine Gesellschaft aber in eine Richtung entwickelt, die widergöttlich und antichristlich ist, dann sollen wir beten, dann sollen wir Zeuge sein, dann sollen wir eine dienende Haltung haben und wir sollen den Mund aufmachen. Und ich habe erst überlegt, ob ich aus dieser Folge oder aus dieser Thematik zwei Folgen mache, aber das wäre ziemlich deprimierend geworden, glaube ich, für dich. Denn du wirst es auch gleich sehen, wenn ich dir mal gleich so einen Überblick über den Inhalt gebe. Die erste Folge wäre dann ziemlich deprimierend geendet, denn ich will in einem ersten Teil dir einfach ein paar sachliche Informationen geben, woher all die Strömungen kommen, in denen wir gerade drinstecken, rund um das Thema Sexualität. Und in einem zweiten Teil will ich dann sozusagen die geistliche Therapie vornehmen oder einnehmen und dir vorstellen. Und das hätte zur Folge gehabt, dass die erste Folge, also sozusagen bei der Beschreibung stehen bleibt, die aber in meinen Augen alles andere als schön ist. Und dann in der zweiten Folge kommt dann sozusagen die gute Medizin. Und das wollte ich dir ersparen, so lange warten zu müssen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze in eine Folge zu packen und in Kauf zu nehmen, dass diese Folge lang ist, aber hey, hör sie dir einfach in Etappen an und mach vielleicht einen Cut an einer Stelle und denk nochmal drüber nach oder so und hör dann weiter. Also dazu ermutige ich dich sowieso, dass du das tust, dass du es, wenn das für dich passt, dass du es nicht so in einem Rutsch runterhörst, sondern dass du immer mal wieder auch innehältst. So, was habe ich jetzt heute vor? Und nochmal, das Thema ist mir so wichtig, weil wir unsere nächsten Generationen damit prägen. Vor allem, wie wir mit Sexualität, Identität, Beziehung, Ehe umgehen. Das prägt unsere nächsten Generationen, aber es prägt auch uns selber, unsere Generation. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du schon erwachsen bist. Und deswegen will ich dieses Thema auch sehr gründlich behandeln. Mein Podcast heißt Einfach Glauben. Und du weißt, ich will dir helfen, in einer immer komplexer werdenden Welt einfach zu glauben. Und genau das habe ich vor. Ich will dir die Komplexität des Themas aufzeigen, dir aber am Ende, wie ich finde, relativ in Anführungszeichen einfach aufzuzeigen, was ein guter Weg für uns als Christen ist. Und dabei werde ich, aber ich werde noch nicht spoilern, welches das ist, auf ein Buch zurückgreifen, das, wie ich finde, eine großartige Programmschrift oder uns einige Gedanken mitgibt. Also, was habe ich vor? Ich will in dem ersten Teil, will ich über gar nicht so viel, in Anführungszeichen, Geistliches sprechen, was es natürlich auch ist, aber ich will schauen, was ist die sexuelle Revolution in ihren Grundzügen? Wo haben wir Berührungspunkte in unserem Alltag? Dann habe ich dir mit einem französischen Schriftsteller und einer französisch-israelischen Philosophin, Soziologin zwei, ich sage es jetzt einfach mal, nicht-christliche Kommentare. Und dann werde ich in einem zweiten Teil eine geistliche Diagnose stellen, warum ist das so, wie es ist, um dann dir anhand eben dieses Buches Gedanken mitzugeben, wie können wir jetzt gut uns bewegen, navigieren in diesem ganzen Themenkomplex. Wir steigen ein mit der Frage, was ist die sexuelle Revolution? Und darüber gibt es ja 1000 Bücher, Podcasts und Videos und keine Ahnung was, deswegen kann ich das ja hier nur in Grundzügen machen. Also wirklich nur ganz, ganz holzschnittartig. Die sexuelle Revolution in den 60er Jahren hatte im Prinzip oberflächlich betrachtet eine Enttabuisierung von Sexualität zum Ziel. Also das bedeutet, in meinen Worten gesprochen, in einer vielleicht relativ verklemmten, brüden Gesellschaft und Setting sollte Sexualität salonfähig werden, im Sinne von, dass man sich befreit von einengenden Mustern und Regeln. Darauf komme ich gleich, denn eigentlich müssen wir viel weiter vorweggreifen, nämlich in das Jahr 1935. Im Jahr 1935 verfasste der österreichische Arzt, Psychoanalytiker, Sexualforscher Wilhelm Reich das sogenannte oder das Buch Die sexuelle Revolution, was dann in der Bewegung der 60er Jahre wie eine Art Standardwerk wurde. Also wer in den 60er Jahren die sexuelle Revolution lebte, der hatte das Buch Die sexuelle Revolution gelesen. Und dieses Buch wurde 1935 von Wilhelm Reich verfasst. 1897 bis 1957 hat er gelebt. Und ich will dir aus seinem Buch drei Zitate vorlesen, einfach so, um einen Eindruck zu bekommen, was ist der intellektuelle, der geistige Nährboden dieser sexuellen Revolution der 60er Jahre. Wilhelm Reich sieht in der traditionellen Familie eine Form der Autorität, die, er ist Marxist durch und durch, die vollkommen lebensverneinend ist. Und so schreibt er, die Verknüpfung der sozialökonomischen und der sexuellen Struktur der Gesellschaft und die strukturelle Reproduktion der Gesellschaft erfolgen in den ersten 4 bis 5 Lebensjahren und in der autoritären Familie. Die Kirche setzt diese Funktion später nur fort. So gewinnt der autoritäre Staat sein ungeheures Interesse an der autoritären Familie. Sie ist seine Struktur- und Ideologiefabrik geworden. Zitat Ende. Wilhelm Reich sieht in der Familie eine, ich drück's mal in meinen Worten aus, auf der kleinsten Ebene eine Keimzelle von Autorität, die gebrochen werden muss. Das ist ja im Prinzip auch, wenn man die 68er nicht nur als sexuelle Revolution sieht, sondern überhaupt als gesellschaftliche Revolution und Auflehnen, das ist ja das A und O, dass du dich gegen alles, was Autorität besitzt, wehrst. Und für Wilhelm Reich hat die Familie für den Staat die Funktion, diese autoritären Formen, Keimzellen zu bilden. Und ist in seinen Augen deswegen auch zu verwerfen. Jede Autorität ist zu verwerfen. Aber noch weiter geht er, wenn es um sexuelle Freiheit oder eben Befreiung als solche geht. Noch ein Zitat. Er schreibt, die freiheitliche Gesellschaft wird den natürlichen Ansprüchen völlig freien Raum und Sicherheit ihrer Befriedigung bieten. Sie wird also etwa ein Liebesverhältnis zweier Jugendlicher verschiedenen Geschlechts nicht nur nicht verbieten, sondern ihm vielmehr jede gesellschaftliche Hilfe angedeihen lassen. Sie wird die kindliche Onanie nicht nur nicht verbieten, sondern im Gegenteil wahrscheinlich zum Beschluss kommen, jeden Erwachsenen streng zu behandeln, der das Kind an der Entfaltung seiner Sexualität behindert. Ohne hier jetzt ins Detail zu gehen, kannst du aber vielleicht schon erahnen, wie tiefgründig oder wie weitreichend die Gedanken von Reich sind im Blick auf Sexualität, im Blick auf Kinder und Jugendliche und wie sie sozusagen ihre Sexualität frei leben sollen und eine Gesellschaft ihnen alles bieten soll, um genau das zu tun. also eine freiheitliche Gesellschaft. In seinen Augen freiheitlich. Das Ganze gipfelt dann, meiner Meinung nach, in einer Ablehnung jeglicher Moral. Letztes Zitat, das ich dir von ihm vorlesen möchte aus seinem Buch »Die sexuelle Revolution«. Er schreibt, das Vorhandensein strenger moralischer Satzungen war noch immer ein Zeichen dafür, dass die biologischen, im Besonderen sexuellen Ansprüche der Menschen nicht befriedigt waren. Jede moralische Regulierung ist notwendigerweise an sich sexuell ablehnend, das Bedürfnis leugnend. Jede Moral ist lebensverneinend. Und die soziale Revolution hat wohl keine wichtigere Aufgabe, als endlich den menschlichen Lebewesen die Befriedigung und Verwirklichung ihres Lebens zu ermöglichen. Also das ist schon richtig starker Tobak. Was er damit zum Ausdruck bringt, ist, dass jegliche moralische Satzung, jeder moralische Gedanke ein Zeichen dafür ist, dass die biologischen und sexuellen Ansprüche des Menschen nicht befriedigt waren, weil man eben Macht quasi ausüben musste durch solche moralische Instanzen oder Aussagen. Und was ich wirklich schlimm finde, jede moralische Regulierung ist notwendigerweise an sich sexuell ablehnend, das Bedürfnis leugnend. Klar, wenn man das aus seiner Brille sieht, er hat ja viele Forschungen betrieben, er war von Haus aus Marxist und er hat eine ganz spezielle, oder was heißt spezielle, er hat eine dezidierte Einstellung dazu, was Sexualität heißt und wie man sie auslebt, dann ist für ihn Moral natürlich das Bedürfnis leugnend, weil Moral durchaus einengend ist. Also wenn bestimmte sexuelle Praktiken verboten sind, und das sind sie ja in unserer Gesellschaft, in unserem Land zum Glück, auch, wenn sie verboten sind, dann hat es Gründe. Für ihn jedoch ist es ein Zeichen dafür, dass jede moralische Regulierung notwendigerweise sexuell ablehnend, das Bedürfnis leugnend ist. Und er dann eben zu der Spitzenaussage kommt, jede Moral ist lebensverneinend. Und die soziale Revolution hat wohl keine wichtigere Aufgabe, als endlich den menschlichen Lebewesen die Befriedigung und Verwirklichung ihres Lebens zu ermöglichen. Also das bedeutet, Moral ist schlecht, Moral tötet, Moral ist lebensverneinend und die soziale Revolution soll einfach, ich sage das mal mit meinen Worten, Anarchie schaffen. Woodstock, Kommune 1. Jeder soll tun und lassen, was er will. Und das würde den menschlichen Lebewesen die Befriedigung und Verwirklichung ihres Lebens ermöglichen. Hat die sexuelle Revolution uns befreit? Das ist ja der Ansatz, den die sexuelle Revolution der 60er Jahre und Folgejahre hat und die zurückgeht eben auf Wilhelm Reich und sein Buch, die sexuelle, oder was heißt zurückgeht, für viele war das eben das Standardwerk. Du kannst ja schon denken, was meine Antwort darauf ist, aber ich lasse die Frage einfach mal so im Raum stehen, hat die sexuelle Revolution uns befreit? Für ihn bedeutet es Freiheit von moralischen, ethischen Normen im Blick auf Sexualität. Und das war dann in den 60er Jahren, also weil wir ja immer noch bei dem Gedanken sind, was ist die sexuelle Revolution, das war in den 60er Jahren sozusagen Teil des Kulturkampfes, Teil des Kampfes gegen das bestehende System. Also es ging nicht nur darum, sich selbst zu verwirklichen, sämtliche Regeln, Normen, derer sich entledigen, sondern alleine diesen Kampf zu kämpfen, war Teil des Kampfes gegen das bestehende System, gegen die gesellschaftliche Ordnung, gegen die politische Ordnung, gegen gesellschaftliche Rollenbilder. Und das führte dann logischerweise, dieser intellektuelle, geistige Unterbau hatte dann natürlich Folgen. Also zum Beispiel war die Ehe nicht mehr das erstrebenswerte Modell des Zusammenlebens. Klar, wenn, also ja, jetzt, nenn mich konservativ oder wie auch immer, aber für mich ist die Ehe zwischen Mann und Frau etwas ein Bund und Sexualität gehört in den Rahmen dieses Bundes, dieser Ehe. So, und das ist natürlich jetzt Wilhelm Reich, ne, das ist eine moralische Satzung, die macht den Menschen unfrei. Also kann man entweder sagen, es macht unfrei und deswegen geben wir es ganz auf, oder wir sagen, naja, ist doch nicht so wild. Wenn man dann mal fremd geht. Da, kleiner Spoiler, da sind wir heute mit der Polyamorie gelandet. Infolge der 60er Jahre war es eher so, dass man einfach die Ehe nicht mehr als das Modell des partnerschaftlichen Zusammenlebens gesehen hat, ja, sondern in Anführungszeichen wilde Ehe kam dann zutage, also das heißt Zusammenleben ohne Trauschein, wechselnde Partnerschaften. Durch die Verhütung, sei es Pille, Kondom oder andere Verhütungsmittel, wurde der Geschlechtsverkehr und Liebe sowie die, also ist ja schon eigentlich reiner Biologieunterricht, sowie die Annahme, es könnte Leben entstehen, voneinander getrennt. Das Problem aber ist, und das, ich meine, das wissen wir alle, so 100% verhütet keine Methode. Und deswegen war das natürlich alles nur ein Scheingefecht, aber man war eben der Ansicht, durch die Möglichkeiten der Verhütung, die es gab, konnte man nun Sex, also den Geschlechtsakt, den Geschlechtsverkehr und Liebe noch mehr voneinander trennen. Also das, wo man sagt, hey Mensch, wenn dein Ehepaar, wenn Mann und Frau sich lieben, dann haben sie Sex miteinander, das wurde getrennt, spielte keine Rolle. Und es war ja auch Teil des Kulturkampfes, also quasi Sex für den Weltfrieden oder für den gesellschaftlichen Frieden oder wie auch immer. Also das gab es ja durchaus auch als Slogans in die Richtung. Ich sage es jetzt nicht, da gibt es noch ganz andere Worte dafür. Auf jeden Fall war das auch eine Folge. Also die Ehe als Institution wurde immer mehr ausgehöhlt, dann die Trennung von Geschlechtsverkehr und Partnerschaft und Liebe, ich will es ja gar nicht romantisieren, aber diese Verantwortung, die man übernimmt, wenn man in einer Partnerschaft ist, die wurde aufgehoben, weil man nun eben wild durch die Gegend setzt irgendein Wort ein, was da kommt. Dann natürlich sozusagen die Steigerung des Ganzen war eine vollkommen enthemmte und enttabuisiertes Ausleben des Sexualtriebes unter der irrigen Annahme, das alles ohne Übernahme von Verantwortung tun zu können. Ja, Stichwort freie Liebe. Gibt es ja auch viele Bücher und ja, Podcasts und alles Mögliche darüber, weil es ja auch so ein Kampfbegriff wurde. Aber diese freie Liebe, frage ich nochmal, hat sie wirklich frei gemacht? Ist es wirklich eine freie oder befreiende Liebe, wenn ich ständig wechselnde Sexualpartner habe, vielleicht gar nicht weiß, von wem das Kind ist? Ich meine, kommt ja alles vor, ne? Oder auf gar keinen Fall schwanger werden will, weil ich im Moment das einfach nicht in meinen Lebensentwurf hineinbekomme und. Und an dieser Stelle natürlich auch die wahnwitzige Begleiterscheinung, dass parallel zum Feminismus und zur Emanzipation der Frau natürlich auf ungleiche Weise hinzutrat, dass bei einer ungewollten Schwangerschaft natürlich die Frau viel leidtragender war als der Mann. Ist ja bis heute so. Wie oft ziehen sich Männer aus ihrer Verantwortung zurück, wie so feige, keine Ahnung was, anstatt sich der Tatsache zu stellen, dass durch Geschlechtsverkehr halt neues Leben entsteht. Meine Güte, einmal im Biologieunterricht aufpassen kann Leben schützen. Oder also nicht vor Leben schützen, sondern Leben schützen im Sinne von, ja, ich entscheide mich dafür, dass es Leben gibt. Ja, aber das ist diese wahnwitzige, wie soll man das sagen, entgegensätzliche Entwicklung und meiner Meinung nach mit ein Grund dafür, dass wir inzwischen heute so anti-männliche Entwicklungen haben, weil in der Schwangerschaft natürlich die Frau diejenige ist, die nicht die Verantwortung im Sinne des Entstehens des Kindes, aber wenn die Frau schwanger ist, auch wenn er es nicht tun soll, der Mann kann doch tun und lassen, was er will. Die Frau trägt ein Leben in sich und muss sich entsprechend ernähren, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Ahnung was, trägt dann, also je nachdem wie die Schwangerschaft verläuft, auch viel Leid, Krankheiten mit sich und so. Ist ja nicht immer alles easy, meine Güte, ich habe es ja selber miterlebt, bin ja Papa. So, was ich damit sagen will, ist Hochachtung vor Frauen, die sich für ein Kind entscheiden, das so nicht, ich sag's erstmal zumindest, geplant war. Aber die Männer konnten sich und können sich und tun das leider auch oft, im wahrsten Sinne oftmals, aus der Affäre ziehen. Und das ist nicht richtig. Und ich glaube, dass aus dieser Verletzung auch so eine Antibewegung entstanden ist. Und natürlich ist dann vollkommen klar im Zuge der sexuellen Revolution, dass andere Modelle des partnerschaftlichen Zusammenlebens an die Stelle der traditionellen Ehe treten. Also eben, ich habe es ja eben schon gesagt, die wilde Ehe, gar keine Ehe, mehr Ehe, mehrere Partner, whatever, ist ja vollkommen klar. Denn wenn man den Eindruck hat, dass die Sexualität uns befreit, uns Freiheit verschafft, ja, dann kann es nicht das eine Modell geben. Also nochmal, die Folgen waren eben die Auflösung der Ehe, die Trennung von Geschlechtsverkehr und ich sage es jetzt mal Beziehung, sodass viel Leid auch durch ungewollte Schwangerschaften nicht nur, aber auch durch ungeklärte Familienverhältnisse kam und ein Sexualtrieb, der ausgelebt wurde und wird vollkommen enthemmt und enttabuisiert, wo es manchmal schwerfällt, den noch als menschlich zu bezeichnen. Und andere Modelle des Zusammenlebens traten an die Stelle der traditionellen Ehe. Und natürlich wird bis heute, das ist ja also nicht von der Hand zu weisen, bis heute wird natürlich die sogenannte freie Liebe propagiert, bis in alle Himmelsrichtungen. Aber ob sie wirklich so frei ist und frei machend ist, das bezweifle ich nicht nur, sondern das sehe ich nicht so. So viel zur sexuellen Revolution in Grundzügen. Ja, mehr will ich an der Stelle gar nicht sagen. Denn, sorry, ich will jetzt mal mit dir schauen, wo haben wir denn Berührungspunkte im Alltag aufgrund dieser Entwicklung? Und das sind teilweise echt ganz einfache Dinge, manchmal auch ein bisschen komplexeren. Also fangen wir mal mit der Familienpolitik an. Die ist ja gerade wieder groß in der Diskussion. Geht um die Zusammenveranlagung durch das sogenannte Ehegattensplitting. Da sind wir schon mittendrin. Welchen Wert haben Kinder, Familie, Partnerschaft, Ehe? Wo ist der Wert? Meine Überzeugung ist, und das meine ich nicht parteipolitisch, sondern das ist meine Beobachtung seit vielen Jahren, Familie hat in unserer Gesellschaft keinen Wert an sich. Und das ist eine direkte Auswirkung der sexuellen Revolution. Und da berührt es uns heute. Ist doch logisch. Dort, wo, denk an Wilhelm Reich und die moralische Satzung, die nicht gelten darf, und die Familie, die als autoritäre Form gilt, die auch überwunden werden muss, ist doch logisch, dass sich sowas im Unterbewusstsein der Menschen festfrisst und Familie nicht wichtig ist. Hinzu kommt, das ist nur so eine Vermutung, aber ich würde sie mal nicht von der Hand weisen, dass viele Politikerinnen und Politiker selber aus, wie soll man das sagen, nicht mega stabilen Familienverhältnissen kommen. Als Folge der sexuellen Revolution. Nochmal, Wilhelm Reich, die sexuelle Revolution, sein Buch von 1935, denkt dran, wie er Familie als eine zu überkommende Form beschrieben hat, die autoritär ist, die einem autoritären Staat dient und das natürlich alles andere als gut in seinen Augen ist. Und das ist doch logisch. Jetzt überlegt man den 68er, wenn das Leute lesen und wenn sie das glauben und wenn sie das propagieren, das prägt doch, das prägt unglaublich. Da muss heute keiner hinstehen mit dem ans Rednerpult vom Bundestag und sagen, ich zitiere Wilhelm Reich 1935. Nein, das ist einfach in den Köpfen drin. Und für mich ein großer Grund dafür, dass Kinder, Familie an sich keinen Wert in unserer Gesellschaft haben. Es geht auch nur darum, dass Eltern möglichst schnell wieder ins Arbeiten kommen, dass Geld reinkommt, dass die Wirtschaft funktioniert. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn durch die sexuelle Revolution sind doch gerade traditionelle Familien-, Ehe-, Rollenbilder überholt worden oder sollten überholt werden. In meinen Augen fatal, denn geistlich gesehen ist vollkommen klar, dass die Ehe, die Familie, nicht nur die Keimzelle einer funktionierenden Gesellschaft ist, sondern Gottes Idee des Zusammenlebens von Menschen ist. Es gab Familie, bevor es Gemeinde gab. Adam, Eva, Kain, Abel, okay, es war jetzt nicht keine Bilderbuchfamilie und so, was ich aber auch wiederum tröstlich finde, dass Gott uns als erste Familie nicht so eine, keine Ahnung, Hochglanz mit KI gezeichnete Familie präsentiert, sondern eine Familie, also wo man heute sagen würde, alter Schwede, ey. Die können Trash-TV mitmachen. Ja? Also in der Familienpolitik berührt uns das. Oder denk an sexuelle Aufklärung und Erziehung im Kindergarten und in der Schule. Also, wir machen es ganz konkret. Hast du Schulkinder oder Kinder im Kindergartenalter. Oder vielleicht, wenn du sagst, nee, hast du vielleicht, keine Ahnung, Nachbarn oder du bist Pate oder Patin oder Onkel, Tante oder irgendwas, ja? Oder hast Geschwister, wer weiß, im Kita-Alter und Schulalter. Falls ja, stell dir vor, die Schule, die Kita deiner Kids bringt eine Info raus, so sinngemäß. Nächste Woche übrigens, liebe Eltern, ist das Thema in unserer Einrichtung Sexualität, Körper, Identität und Geschlechterrolle in der frühkindlichen Entwicklung. Du bekommst diesen Zettel oder die E-Mail oder die Benachrichtigung in der App. Und so auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 schlecht und 10 super ist, wie gut wäre dein Gefühl dabei? Wie gut wäre dein Gefühl dabei, wenn du weißt, dass die Einrichtung, in die dein Kind geht, Thema Sexualität, Körper, Identität, Geschlechterrolle in der frühkindlichen Entwicklung, auf dem Tableau hat? Wie gut wäre dein Gefühl dabei auf einer Skala von 1 bis 10? Nehmen wir Rollenbilder und deren Ausprägung in der Kindheit und Pubertät. Wir lesen heute, ich habe erst vorhin wieder einen Beitrag gesehen auf Instagram über Anti-Männlichkeit, über toxische Männlichkeit und dergleichen. Wir hören davon, dass es besser wäre, keine Kinder zu bekommen wegen des CO2-Abdrucks und. Das alles prägt unglaublich unsere Kinder und Jugendlichen. Oder ganz allgemein die Entwicklung der Sexualität. Also damit meine ich nicht nur die eigene Sexualität, sondern der Umgang mit Sexualität. Und da wird es natürlich nur noch krass. Also ein paar Gedanken, eher so knackige Gedanken. Denk nur, Stichwort Frühsexualisierung. Vielleicht, weil es ja jetzt öfters in den Medien auch schon kam oder so, hast du das schon gelesen. Ich frage dich aber trotzdem, was denkst du, wie alt ist heutzutage ein Junge, wenn er das erste Mal einen Porno sieht? Was denkst du? Wie alt ist heutzutage ein Junge, wenn er das erste Mal ein Porno sieht? Antwort: 11 Jahre. 11 Jahre. 11 Jahre ist im Schnitt ein Junge bei uns in Deutschland, wenn er das erste Mal einen Porno sieht. Oder denken wir an freie Liebe, das ganze Stichwort Promiskuität, also mehrere Partner zu haben. Body Count so als Stichwort, der in der Gen Z ja ein Thema ist. Also sprich, mit wie vielen Menschen hast du schon geschlafen? Das ist dein Body Count. Alles Folgen dieser sexuellen Revolution. Und 2 weitere Folgen, Prostitution und Pornografie an sich. Ich habe dir ein paar Zahlen dabei und die habe ich, das verlinke ich dir auch in den Shownotes aus einem Video von Markus Voss. Und er sagt in diesem Video, unter anderem, wie gesagt, Link ist in den Shownotes, seit 1974, also das sind gut 50 Jahre, gab es in Deutschland über 6 Millionen Abtreibungen. Seit 1974. Über 6 Millionen Abtreibungen. Das heißt, über 6 Millionen Menschen, Kinder, Babys wurden getötet. Stichwort Prostitution. In Deutschland gibt es ungefähr 250.000 Prostituierte. Die meisten sind junge Frauen und manche davon auch Minderjährige. Die meisten von ihnen arbeiten nicht freiwillig. Mit Abstand meisten. Wir reden oftmals im Blick auf andere Länder von Sexsklaven. Ich frage mich, auch wenn der Ausdruck hart ist, aber was ist eine Prostituierte, die das nicht freiwillig tut? Ich finde, man könnte diesen Begriff Sexsklave, Sexsklavin durchaus dafür verwenden. Alleine in Deutschland, musst du mal vorstellen, werden pro Jahr zwischen 13 und 20 Milliarden Euro durch Prostitution und Pornografie verdient. Ich habe nicht die Zeit, jetzt hier vertieft darauf einzugehen, weil wir noch ein bisschen was vor uns haben in dieser Folge. Aber alleine die Pornoindustrie ist so menschenverachtend und eine der wildesten Auswüchse der sexuellen Revolution. Klar, Pornografie gab es auch schon vor der sexuellen Revolution, keine Frage. Aber durch die sexuelle Revolution wurde sie vollkommen enttabuisiert und Ähnliches gilt für Prostitution. Es gibt natürlich immer noch Menschen, die ein Problem mit Prostitution und Pornografie haben, aber das werden immer weniger. Die Suchanfragen, die Umsätze mit Pornografie und Prostitution, also Suchanfragen im Internet, Aufrufe von pornografischen Seiten, unfassbar hoch. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und jetzt gibt es unzählige Videos, Dokumentationen, Reportagen, Bücher von überwiegend Frauen, die in der Pornoindustrie gearbeitet haben. Und du kannst gar nicht anders als zu dem Schluss kommen, dass es menschenverachtend. Es gibt auch nicht wenige Pornodarstellerinnen, die aussteigen und sich das Leben nehmen. Wenn es so ein toller Job wäre, warum ist dem so? Das Problem ist, politisch, durch Gesetzgebung und so weiter, könnte man viel machen. Könnte man, wenn man wollte. Wenn man vielleicht nicht sogar selber geprägt ist von diesem ganzen Denken, das auf der sexuellen Revolution basiert. Und weißt du, lass uns hier mal kurz einen Moment innehalten, denn was geben wir den nächsten Generationen mit? Wie sagen wir ihnen, dass jeder Mensch wertvoll ist? Dass jeder Mensch gleich viel wert ist? Wenn wir Systeme unterstützen, die Prostitution und Pornografie nicht verhindern, nicht verbieten? Denn es ist menschenverachtend. Aber, vielleicht muss ich das nochmal betonen, nicht, dass du denkst, Pornografie und Prostitution wäre jetzt eine direkte Folge der sexuellen Revolution. Nein, das will ich damit nicht sagen, aber ich will damit sagen, dass es salonfähiger wurde. Dass durch dieses Gedankengut, denk auch an Wilhelm Reich und die moralischen Satzungen, ne, und dass Moral an sich lebensverneinend ist und so weiter, und die sexuelle Bedürfnisse leugnend. Ich will damit sagen, dass durch dieses Gedankengut, durch diesen ideologischen Unterbau, diese Dinge, die so negativ und menschenverachtend sind, nicht in dem Maße bekämpft werden, wie man es tun sollte. Und was geben wir unseren Kindern mit? Und dann denken wir nochmal, wir sind ja bei den Alltagsbezügen sozusagen, einfach an Ehe und Partnerschaft. Die monogame Ehe, die scheint ein Auslaufmodell zu sein. Natürlich leben viele noch diese monogame Ehe, aber zum Beispiel gibt es ja das Wort wilde Ehe, gibt schon gar nicht, also gibt es kaum noch. Ich kann mich noch erinnern, dass vor vielen Jahren noch öfters von wilder Ehe die Rede war. Also wenn Menschen zusammengelebt haben, ohne Trauschein sozusagen, ja, also ohne auf dem Standesamt geheiratet zu haben, nannte man das eine wilde Ehe. Ja, das ist heute salonfähig geworden, das ist heute normal gesellschaftlich. Da redet niemand mehr von einer wilden Ehe, da redet man von Lebensabschnittspartnerschaft. Denken wir an die Ehe für alle, die eingeführt wurde. Denken wir an die Queer-Bewegung und sogar die Polyamorie, die jetzt immer salonfähiger wurde. Letztes Jahr traute eine Berliner Pfarrerin 4 Männer. Daraufhin hat, hat Idea Spektrum, dieses christliche Magazin, verlinke ich dir auch, bei den Landeskirchen nachgefragt, wie ihr Stand zu Polyamorie ist. Also das Polyamorie bedeutet, wenn man mehrere Menschen liebt. Also eben 4 Männer oder 2 Frauen, ein Mann oder 2 Männer, eine Frau oder 2 Männer, 2 Frauen oder so. Das nennt man Polyamorie. Und das für mich Frappierende war, Also wenn ich es richtig weiß, ich muss den Link, den Artikel nochmal raussuchen. Ich habe ihn jetzt im Vorfeld nicht rausgesucht. Wenn ich mich richtig erinnere, hat keine Landeskirche gesagt, also geht ja auch nicht, ist alles gut, machen wir so. Aber es gab zum Beispiel Landeskirchen, die hatten gar keinen Standpunkt dazu. Das musst du dir mal vorstellen. Also es gab Landeskirchen, da war kein Standpunkt dazu zu erkennen, geschweige denn als Statement sozusagen zu bekommen. Also das muss man sich mal vorstellen. Und Polyamorie übrigens ist ja also nichts anderes als unbiblisch. Polyamorie bedeutet, dass mehrere Menschen sich lieben und zusammenleben sollen, wo biblisch gesehen der Bund der Ehe zwischen Mann und Frau ist, also zwischen einem Mann und einer Frau. Und was ich an dieser Stelle nur mal so als Einschub bringen will, ist, dich einfach zu sensibilisieren, wenn du Theologen oder Kirchenvertreter hörst, die Prostitution, Pornografie und Polyamorie in irgendeiner Weise versuchen, positiv darzustellen. Ich finde es unglaublich. Es gibt eine theologische Ethik, rausgegeben von deutschen Theologen vor nicht allzu langer Zeit. Da war davon die Rede, genau von diesen Themen, so sinngemäß, dass man halt verantwortet damit umgehen soll. Ich frage mich, wie kann man mit einem Gewerbe verantwortlich umgehen, das menschenverachtend ist, Prostitution und Pornografie? Wie kann man als Theologe überhaupt auf die Idee kommen, dem etwas Positives abzugewinnen? Es ist unglaublich, wie verwirrt die Theologie, teilweise auch die Kirche in Deutschland ist. Aber auch hier, also quasi nochmal eine Anmerkung zur Anmerkung, in solchen Momenten habe ich in der letzten Zeit etwas gelernt, um mich nicht zu sehr aufzuregen, weil es bringt gar nichts. Mich beruhigt an so in solch einem Moment dann immer die Tatsache, dass es weltweit einfach auf gut Deutsch keine Sau interessiert, was irgendwelche Theologen aus Deutschland sagen, die sich nicht an biblische Grundlagen halten können. Das interessiert niemand. Das ist vollkommen irrelevant. Im Blick auf den christlichen Glauben, auf die christliche Kirche, auf den Leib Jesu weltweit, lacht man darüber. Aber wir Deutschen denken ja immer noch in vielen Dingen, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und wären immer noch der Weisheit letzter Schluss und merken nicht, keine Ahnung, wie das Leben an uns vorbeizieht. Also von daher kannst du dich nicht entspannen im Sinne von, ist alles nicht so wild, das will ich damit nicht sagen. Aber ich will damit sagen, schau immer in den Leib Jesu weltweit, das hilft mir, schau in den Leib Jesu weltweit und schau in die Kirchengeschichte. Also was hat sozusagen den christlichen Glauben die letzten annähernd 2000 Jahre aufrechterhalten sozusagen, welche Lehren? Welche Dogmen, welche moralischen Einstellungen und wie ist das so in der weltweiten Kirche? Und dann wirst du feststellen, dass diese Positionen der sogenannten liberalen und progressiven Theologen aus Deutschland einfach keinen interessieren. So, das Schlimme ist halt nur, sie haben Einfluss, sie verwirren Menschen, sie bringen Menschen durcheinander, sie reden im Sinne im Auftrag der Kirche oder der Theologie zu reden, aber tun es zumindest nicht im biblischen Sinn. Das ist halt ein bisschen das Schwierige bei der Geschichte. So. Und ein letzter Bezug zu unserem Alltag, was all diese Folgen haben, denk doch nur an die ganzen Epstein-Files, Headlines, die es in den letzten Monaten gab oder diese Sache mit den Deepfake-Pornos, Christian Ulmen, Colin Fernandes, da kommt das alles wieder hoch. Und nochmal, nicht die sexuelle Revolution, also da haben nicht Menschen im Hinterkopf, da war ja die sexuelle Revolution, also mache ich das so und so. Nein, auch bei den Theologen, was ich meine ist, das sind Gedanken, die sich einfach einschleichen, immer mehr. Und schon im Neuen Testament, im zweiten Korintherbrief, können wir das lesen an manchen Stellen, 2. Korinther 10, dass Gedanken, wieso Gedankengerüste, Gedankenburgen wir einreißen sollen, weil sie nicht gut sind, weil sie Menschen verwirren. Und das ist für mich immer so das Schlimmste, denn letztlich geht es doch um Menschen, um jeden einzelnen Menschen, um einen von Gott geliebten Menschen, der sich dadurch seiner Würde beraubt oder der verwirrt wird und der in meinen Augen alles andere als in Freiheit lebt, wenn er meint, diesen Irrungen und Wirrungen der sexuellen Revolution zu folgen. Und deswegen will ich dir an dieser Stelle, bevor wir jetzt gleich in den zweiten Teil gehen, in dem es dann in Anführungszeichen geistlich, biblisch, theologisch wird, will ich dir zwei kurze sozusagen Einwürfe, Kommentare mitgeben, wo nämlich schon, würde ich mal sagen, nicht christliche Denker unserer Zeit erkannt haben, dass da irgendwas ziemlich schräg läuft. Einer davon ist Michel Houellebecq, ein französischer Schriftsteller, den man nun, würde ich jetzt mal sagen, wirklich, keine Ahnung, wie man ihn religiös einordnen sollte, aber er ist mit Sicherheit kein Frommer. So, dass man sagen könnte, ja, der hat ja einen Stallgeruch oder so. Nee, ganz und gar nicht. Also, er hat da auch schon so seine Geschichten. Und ich will auch gar nicht irgendwie jetzt Positionen für, gegen ihn, darum geht's mir gar nicht, sondern mir geht's nur darum, dass ein ziemlich intellektueller Kerl unserer Zeit, also gut, auch wenn er schon älteren Semesters ist, aber trotzdem unserer Zeit, etwas erkannt hat. Und zwar lese ich dir mal ein paar Sätze vor aus seinem Klassiker Ausweitung der Kampfzone. Dort schreibt er Folgendes. Die Liebe als Unschuld und Fähigkeit zur Illusion, als Gabe die Gesamtheit des anderen Geschlechts auf ein einziges geliebtes Wesen zu beziehen, widersteht selten einem Jahr sexueller Herumtreiberei, niemals aber zwei. In Wirklichkeit zerrütten und zerstören die zahllosen, während der Zeit des Heranwachsens angehäuften sexuellen Erfahrungen jede Möglichkeit gefühlsmäßiger, romantischer Projektion. Nach und nach, tatsächlich aber sehr rasch, wird man so liebesfähig sein wie ein altes Wischtuch. Man führt dann unvermeidlich ein Wischtuchleben. Mit fortschreitendem Alter wird man weniger verführerisch und in der Folge verbittert. Man ist eifersüchtig auf die Jungen und hasst sie daher. Dieser Hass, der uneingestanden bleiben muss, wird bösartig und immer brennender. Schließlich mildert er sich und verlöscht, wie alles verlöscht. Es bleiben nur noch Verbitterung und Ekel, Krankheit und Warten auf den Tod. Soweit Michel Houellebecq. Und was er, wie ich finde, treffend beschreibt, ist den Verlust der Fähigkeit zur Bindung. Dass man durch diese wechselnden Sexualpartner und diese Idee der sexuellen Revolution, die uns befreien würde, verliert man die Fähigkeit, sich an eine Person zu binden. Gleichzeitig durch die wiederholten Begegnungen unverbindlicher Natur mit anderen führen dazu, dass man emotional abstumpft und emotional verarmt, gefühlsmäßig verarmt. Und er spricht dann davon, dass so eine romantische Projektion nicht mehr möglich ist. Also das heißt, eine wirkliche Liebesbeziehung ist gar nicht mehr möglich. Und es ist wie ein Kreislauf, der nie aufhört und aber immer schneller wird. Und er spricht ja von diesem Wischtuchleben und spricht davon, dass du dann einfach nur noch alt, verbittert wirst, die Jungen hasst und auf den Tod wartest. Also, ja, okay, schon ein bisschen krass. Aber ich finde es bedenkenswert, wenn jemand wie er das so deutlich ausdrückt. Ich will dir noch einen zweiten, sozusagen nicht christlichen, theologischen Einwurf, Kommentar mitgeben von einer Stimme unserer Zeit. Und zwar ist dieser Einwurf von Eva Illouz. Sie ist französisch-israelische Soziologin, Philosophin. Sie lehrt in Jerusalem, Paris und Friedrichshafen. Ich finde das so witzig. Jerusalem, Paris, großartige Städte und Friedrichshafen am Bodensee. Ich verlinke das Video, auf das ich jetzt Bezug nehme, in den Shownotes. Denn auf Arte Kultur wird sie interviewt. Also wirklich, ich empfehle dir das Video. Mega cool. Und in diesem Interview spricht sie von einer Studie von zwei Kognitionspsychologen der Uni Chicago. Und diese haben herausgefunden und vergleichen das so ein bisschen mit einer Vase. Ja, stell dir einfach eine schöne Vase vor, die du entweder als Auktionskauf erwerben kannst oder als Regalkauf. Also Auktionskauf heißt, eine Vase wird präsentiert und was bist du bereit dafür zu bezahlen? Es ist ein Einzelstück. Und der Regalkauf bedeutet, diese Vase steht neben vielen anderen Vasen im Regal. Und das Interessante ist, eben diese Kognitionspsychologen haben dann herausgefunden, dass die Menschen bereit sind für beim Auktionskauf, also beim Einzelstück sozusagen, mehr zu bezahlen als beim Überangebot des Regalkaufs. Und in der Liebe ist es ähnlich. Die große Auswahl, die vermeintlich große Auswahl, sorgt für eine Entwertung der anderen. Man ist nicht mehr in der Lage, dem anderen, der anderen überhaupt einen Wert zuzuordnen. Das ist die Folge dieses Überangebots. Also Überangebots im Sinne von, wenn ich den Gedanken der sexuellen Revolution folge und es ist egal, in welcher Beziehung ich bin und ich kann mit jedem auch eine sexuelle Beziehung eingehen und so weiter, dann führt dieses Überangebot dazu, dass es unmöglich scheint, in eine Beziehung zu investieren, in eine Beziehung zu gehen und dem anderen Wert beizumessen. Und sie spricht dann auch davon, oder in dem Video ist davon die Rede, dass es zu einer Entzauberung der romantischen Liebe führt. Und jetzt ist mit romantischer Liebe nicht nur das gemeint, was du dir vielleicht vorstellst, oder Prinz und, keine Ahnung, Burgfräulein und so, sondern das ist dieses, ich entscheide mich für eine Person und lebe diese Beziehung. Und diese Entzauberung, die geschieht auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen durch die Wissenschaft, genauer gesagt durch die Biologie, also wo Liebe nur noch auf Hormone reduziert wird und berechnet wird. Oder auch durch den Feminismus, also der Teil des Feminismus, Feminismus kannst du ja nicht über einen Kamm scheren, aber der Teil des Feminismus, der versucht aufzuzeigen, dass diese romantische Liebe, also diese Beziehung, diese Ehe zwischen Mann und Frau, dazu diente, die Frauen am Herd zu halten. Also sozusagen eine Geschlechterungleichheit zu leben. Oder die Psychologie, die dazu führt, dass wir unser Gefühlsleben überanalysieren. Und sie sagt weiter, dass sowohl Feminismus als auch die Queerbewegung am Ideal der Paarbeziehung gerüttelt haben. Aber ebenso auch die Propagierung offener Beziehungen und Polyamorie. Das alles führt dazu, dass dieses Ideal der Paarbeziehung ja mehr und mehr bröckelt, was ja urbiblisch ist, diese Paarbeziehung. Und das Verrückte nun ist, dass wir aber diesem Ideal immer noch hinterher eifern. Wir suchen es ja. Denn zugegebenermaßen, auch wenn der Titel jetzt Porno, Po von Polyamorie heißt, ist es ja nur ein verschwindend geringer Bruchteil, der Polyamor lebt oder leben möchte. Das heißt, der Mensch eifert immer noch dem Ideal dieser romantischen Liebe nach, aber die Realität, die Entwicklungen gehen in eine ganz andere Richtung. Und sie sagt dann in diesem Video zu ihrer Interviewpartnerin oder Gesprächspartnerin, wie sie sagten, scheinen Liebesbeziehungen heute einem Regime radikaler Freiheit unterworfen zu sein, in dem man machen kann, was man will. Moral und Ethik scheinen veraltet und hinfällig. Es scheint mir aber ein großer kollektiver Fehler zu sein, dass wir diesen Lebensbereich in moralischer Hinsicht dem Chaos überlassen haben. Ich finde diesen Satz oder dieses Statement faszinierend. Ich lese es dir nochmal. Wie sie sagten, scheinen Liebesbeziehungen heute einem Regime radikaler Freiheit unterworfen zu sein, in dem man machen kann, was man will. Moral und Ethik scheinen veraltet und hinfällig. Es scheint mir aber ein großer kollektiver Fehler zu sein, dass wir diesen Lebensbereich in moralischer Hinsicht dem Chaos überlassen haben. Und damit will ich den ersten Teil enden und quasi Eva Illouz auch zitieren. Sie spricht davon, dass Liebesbeziehungen heute dem Regime radikaler Freiheit unterworfen sind. Und das Wort Regime ist nie positiv. Und das ist für mich so ein schönes, also Zwischenstatement, ehe wir jetzt gleich auf die geistliche Diagnose eingehen, aber so ein schönes, treffendes Zwischenstatement, dass sie sagt, es ist ein Regime, diese radikale Freiheit, weil sie nämlich nicht frei macht. Und auch wenn Moral und Ethik veraltet scheinen, den Lebensbereich von Sexualität, Intimität, Beziehung dem Chaos zu überlassen, wäre ein großer Fehler. Und dem kann ich mich einfach nur von Herzen anschließen. Und wie gesagt, ich finde dieses Video grandios. Deswegen kann ich es dir nur von Herzen empfehlen. Also, um diesen ersten großen Teil irgendwie zusammenzufassen, will ich eben das, was Eva Illouz sagt, dick unterstreichen. Es ist ein Regime radikaler Freiheit, dem wir unterworfen sind und es oftmals nicht merken. Aber die sexuelle Revolution hat uns nicht befreit, sondern sie knechtet uns mehr und mehr. Und deswegen will ich jetzt in einem zweiten Teil, der nicht so lange gehen wird, keine Sorge, in einem zweiten Teil will ich jetzt zunächst eine Art geistliche Diagnose stellen. Also wie kann man das biblisch erklären? Und dann schauen, wie können wir uns in all dem verhalten? Und diese geistliche Diagnose sind drei Gedanken, die ich dir mitgeben will. Der erste Gedanke ist, die Liebe erkaltet. Ich lese dir mal Matthäus 24, Vers 9 bis 13 vor. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, in die Zukunft weisend und blickend, ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Deswegen der erste Gedanke dieser geistlichen Diagnose, was Jesus hier sagt, ist, die Liebe erkaltet. Und das Interessante ist, dass an dieser Stelle von Agape-Liebe, also göttlicher Liebe, die Rede ist, die die Menschen widerspiegeln sollen. Und das tun sie nicht, weil sie nicht nach Gottes Maßstäben und Ordnungen leben. Also, du darfst diesen Text nicht so, also in meinen Augen, nicht so verstehen, dass die Menschen liebloser, kälter, hartherziger werden und so weiter. Nein, sondern weil sie sich nicht an Gottes Maßstäbe halten, die gut sind, die lebensfördernd und dienlich sind, weil sie sich nicht daran halten, wird die Liebe erkalten. Das bedeutet, nicht meine Wünsche, nicht Egoismus, sondern Gottes Wünsche, Gottes Wollen, das Gute dem anderen zu geben, zu suchen, zu dienen. Das ist Agape-Liebe und das hört auf. Es ist genau andersrum. Meine Wünsche sind im Mittelpunkt. Egoismus herrscht. Anstelle danach zu fragen, was sind Gottes gute Gedanken und Wünsche. Und diese Liebe erkaltet eben. Und das bedeutet, dass der Mensch selbst immer mehr im Mittelpunkt steht. Es geht nicht um Liebe. Es geht um selbstsüchtige Wünsche. Und das ist das, was Jesus eben vorausgesagt hat. Weil diese Liebe erkalten wird, werden selbstsüchtige Wünsche überhand nehmen. In den letzten Tagen ist in den sozialen Medien ein Video viral gegangen. Ein Video von zwei Papas mit einem Baby, wobei einer dieser Papas das Baby in den Armen hält oder ja, so vor sich hochhält. Und das Baby ruft Mama. Und der eine Papa sagt dann eben, es gibt keine Mama, sondern nur zwei Papas, so sinngemäß. Und dann weint das Baby. Ich will das jetzt, dass das Baby weint, nicht überdramatisieren. Ja? Also Babys weinen aus vielen Gründen. Aber ich fand dieses Video, und ja, ich weiß, der eine ist irgendein Sänger in den USA auch. Ich fand das erst so erschreckend, weil daran so deutlich wird, dass an dieser Stelle es nicht um Liebe geht. Es geht nicht um Liebe zwischen zwei Individuen, also Baby und Papa, sondern es geht darum, dass hier jemand seine selbstsüchtigen Wünsche erfüllt. Und das ist ein großer Unterschied und das leider auf Kosten eines Babys. Aber wir müssen gar nicht so weit in die, also über den Teich gucken sozusagen. Ich war Naja, geschockt ist jetzt übertrieben, fast noch mehr geschockt darüber, dass es in den Medien kaum Aufschrei gab. Hendrik Streeck, also Bundestagsabgeordneter der CDU und in der Corona-Pandemie, ja, als Wissenschaftler immer wieder in den Medien, hat durch Leihmutterschaft aus den USA zusammen mit seinem Mann ein Baby. In Deutschland ist Leihmutterschaft aus guten Gründen verboten. Und jetzt hat ein Bundestagsabgeordneter, klar, durch irgendwelche Hintertüren und keine Ahnung was, in den USA Leihmutterschaft und so weiter möglich, ein Baby. Also, da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Auch hier frage ich mich, um was geht's hier? Geht es um Liebe oder geht es um die selbstsüchtigen oder die Erfüllung selbstsüchtiger Wünsche? Wir reden zwar oft von Liebe, aber Agape-Liebe, also göttliche Liebe, ist es ganz sicher nicht, wenn selbstsüchtige Wünsche im Mittelpunkt stehen, die befriedigt werden sollen. Ich kann komplett falsch liegen, ja, also das mag ja alles sein, aber für mich sind es Auswirkungen, Symptome, die ich bedenkenswert finde, bedenklich sogar. Und noch ein weiteres, und das ist der zweite Gedanke der geistlichen Diagnose, also das eine ist die Liebe erkaltet, deswegen dürfen wir uns nicht wundern, dass solche Dinge geschehen. Das zweite, Jesus sagt, die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen. Gesetzlosigkeit steht dort wörtlich, anomia im Griechischen. Nomos ist das Gesetz und a, kennen wir aus unseren, also quasi aus Fremdwörtern, a-religiös, asexuell, apathisch statt empathisch. Das sind alles Worte, wo das fehlt sozusagen, was nach dem A steht. A-nomia heißt gesetzlos, im wahrsten Sinne. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 5, dass er gekommen ist, das Gesetz, also Gottes gute Gebote und Ordnungen. Er ist gekommen, um das, nicht um das aufzuheben, sondern um die Erfüllung dessen zu sein. Das Gesetz an sich ist nicht schlecht. Also jetzt geistlich gesehen, ne? Also Gottes Ordnung aus dem ersten Teil der Bibel, damit meine ich jetzt nicht unser Grundgesetz oder so, das ist auch gut, ist auch nicht schlecht, ja, aber hier ist die Rede von Gottes Geboten. Gott gab uns Gebote, Gedanken, Prinzipien und all das, sagt Jesus, das wird keine Rolle mehr spielen. Und wieder kann ich dir ein Beispiel bringen aus der jüngsten Vergangenheit. In Sachsen, in einer Schule, gab es ein Theaterprojekt, bei dem Schülern queere Porno-Darstellungen gezeigt wurden. Gefördert wird dieses Theaterprojekt von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich aber auch distanziert hat davon. Und das, ich weiß jetzt gar nicht, wie gerade der aktuelle Stand ist, aber ich hatte dann ein paar Politiker gehört, den Bürgermeister und so weiter, der Stadt oder des Ortes gehört, der eben auch gesagt hat, das ist Verstoß gegen Jugendschutz. Also da ist sogar weltliches Gesetz, weltliche Gesetzlosigkeit sozusagen. Und das an einer Schule. Also das musst du dir mal vorstellen, ja, dass Minderjährigen Pornos gezeigt werden, Pornodarstellungen. Gesetzlosigkeit. Oder nehmen wir den Christopher Street Day. Ursprünglich als eine Demo für die Rechte queerer Menschen. Was vollkommen in Ordnung ist. Das ist ja das Schöne in unserer Demokratie, dass wir für unsere Meinung, für unsere Rechte auf die Straße gehen können, demonstrieren können. Wir können das tun durch irgendwelche Schilder, die wir hochhalten oder durch irgendwelche bunte Partywägen. Können wir alles machen. Ist in Ordnung. Jeder darf und soll seine Meinung frei äußern können. Aber wenn du jetzt Berichte liest von diversen Christopher Street Days in Deutschland, da fragst du dich, wo du gelandet bist. Da gibt es die wildesten Sexszenen auf offener Straße, Menschen, die nicht einfach nur nackt rumlaufen. Ich meine, alleine das ist ja schon eigentlich Erregung öffentlichen Ärgernisses, oder liege ich da falsch? Dann darf man mich da gerne korrigieren. Sondern in den irritierendsten Kostümen und abgefahrensten Outfits laufen die da rum und mittendrin ganz oft Kinder. Nochmal, jeder soll und darf auf die Straße gehen, seine Meinung sagen dürfen, auch für seine sexuelle Identität oder wie auch immer er das nennen möchte. Ich sage das deswegen, weil ich glaube, wir haben keine sexuelle Identität, sondern wir haben eine Identität, die uns von Gott geschenkt ist. Aber so eine gewisse Grenzenlosigkeit, Gesetzeslosigkeit, die nimmt in meinen Augen einfach überhand. Und es ist einfach so. Ja. Also, das heißt, die Liebe erkaltet, die Gesetzlosigkeit nimmt zu, all das hat Jesus schon gesagt, deswegen landen wir dort, wo wir landen. Und der letzte Gedanke, ich nenne es mal triebgesteuert, nicht nur physisch. Eine andere Bibelstelle, eben nicht Matthäus 24, 9 bis 13 von gerade eben, sondern 2. Timotheus 4, Vers 3 bis 4. Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Triebgesteuert habe ich es deswegen genannt, weil wir ja das oft bei Tieren denken und manchmal auch so ein bisschen beleidigend für Männer, wenn es eben nur darauf ankommt, die meist körperlichen Triebe zu befriedigen. Aber für mich ist diese Stelle in 2. Timotheus auch geistlich eine gewisse Triebgesteuertheit. Nämlich, die Menschen können die heilsame Lehre nicht ertragen. Also es ist wie Medizin, die du bekommst, und die springt einfach nicht, oder dein Körper springt nicht drauf an. Medikamente, die vom Körper abgestoßen werden. Das eigentlich Gute wird nicht nur gehört, sondern es wird sogar verdreht und abgestoßen. Und das ist für mich so ein triebgesteuert sein. Also eigentlich gar nicht mehr selber gesteuert sein, sondern so von Ideologien voll zu sein, dass man schon gar nicht mehr auf was anderes hören will. Ich kenne Menschen, die ganz anders ticken als ich. Und es ist okay, das ist cool. Die schaffen es aber nicht, in eine Diskussion zu gehen oder in ein Gespräch, lehnen das sogar ab. Also ich rede von Selbsterlebtem. Verweisen aber immer selber drauf, wie wichtig es ist, demokratisch zu sein und diskursfähig und so weiter, lehnen es aber selber ab. Und warum auch immer, ich finde es schade, aber da merkt man, was es mit einem macht, wenn man ideologisch gesteuert ist. Weil man ist wie triebgesteuert, man kann es nicht mehr selber kontrollieren. Ich habe dir vorhin schon als Beispiel gebracht, diese Deepfake-Porno-Sache von Colleen Fernandes und Christian Ulmen. Und ich will da jetzt überhaupt nicht auf die Sache an sich eingehen, wie sehr das stimmt und alles. Nein, mir geht es vielmehr um so eine gewisse, mediale Folge davon. Und ich will dir mal einen Auszug lesen aus einem Interview mit Felix Banaschak. Er ist Vorsitzender der Grünen seit, ich glaube, letztem Jahr. Und er wurde in der Welt interviewt. Das ganze Interview liest sich sehr, sehr interessant. Ich gebe dir jetzt nur mal einen Auszug. Dort sagt er, statistisch ist es für Frauen nachteilig, in einer heterosexuellen Beziehung zu sein. Sie schlafen schlechter, verdienen weniger, sind im Alter schlechter abgesichert, leben kürzer und sind weniger zufrieden. Weil Frauen heute ökonomisch und rechtlich unabhängiger sind, sind sie weniger als früher dazu gezwungen, in Verhältnissen zu bleiben, die sie unglücklich machen. Das ist das, was der rechte Antifeminismus als Wurzel allen Übels identifiziert hat. Der Feminismus habe dafür gesorgt, dass Frauen im Zweifel sagen können, sorry Junge, aber wenn du so bist, dann ohne mich. Ich will nicht besserwisserisch sagen, was Männer machen müssen. Ich stelle nur fest, traditionelle Geschlechterrollen und Erwartungen belasten zunächst vor allem Frauen. Aber wenn wir ehrlich sind, leiden auch viele Männer darunter. Der Druck auf sie wird immer größer. Sie wachsen mit dem Bild des Alleinverdienervaters auf, der hart arbeitet und allein daraus eine Vormachtstellung in der Familie ableitet, leben aber selbst in ökonomischen Verhältnissen, in denen sie diese Rolle gar nicht mehr ausfüllen können. Für viele junge Männer ist Arbeit nur noch Druck, nicht mehr Erfüllung. Damit finden sie keinen Umgang. Soweit Felix Banaschak in dem Weltinterview. Was das Symptom betrifft, sozusagen die Oberfläche, Ich glaube, da spricht er sehr gute und wichtige Punkte an. Ich sag mal mit meinen Worten sehr vereinfacht. Der Feminismus habe dafür gesorgt, dass Frauen im Zweifel sagen können, sorry Junge, aber wenn du so bist, dann ohne mich. Ja, und das ist gut so. Wenn eine Frau in einer Beziehung merkt, die ist nicht gut, sie tut ihr nicht gut, das ist missbräuchlich, toxisch, wie auch immer, dann sagen zu können, nein, ich entziehe mich dem, ist doch richtig, ist doch gut. Nur, was ich meine, und deswegen habe ich gesagt, dieses triebgesteuert, zumindest aufgrund dieser Aussage, und ich habe das ganze oder fast das ganze Interview gelesen, das ist ja nur ein Auszug. Was Felix Banaschak hier nicht sieht, ist, dass es ja für all die anderen Dinge andere Faktoren und Lösungen gibt. Also wenn er zum Beispiel sagt, in heterosexuellen Beziehungen, Frauen verdienen weniger und sind im Alter schlechter abgesichert. Ja, vorhin sage ich noch, welchen Wert Familie hat. Thema Zusammenveranlagung, Ehegattensplitting, diese ganzen Diskussionen. Also, was ich damit sagen will, ist, die Politik könnte doch hier auch etwas tun. Sie könnten doch dafür sorgen, dass Frauen in heterosexuellen Beziehungen besser abgesichert sind und mehr verdienen. Also, wäre doch möglich. Aber das nicht zu wollen, ist ja eine Sache. Ist ja okay, politisch. Politisches Programm kann ja jede Partei handhaben, wie sie will. Aber dann den Schluss zu ziehen, also sind Frauen in heterosexuellen Beziehungen benachteiligt, das ist einfach Quatsch. Das ist wie wenn du sagen würdest, keine Ahnung, ich wohne in einem dreistöckigen Haus und habe oft Grippe. Ich möchte in einem einstöckigen Haus leben. Naja, kannst du machen. Die Frage ist nur, wird es denn besser mit deiner Grippe? Oder könnten vielleicht andere Faktoren eine Rolle spielen? Aber wenn man eben so verblendet ist von Ideologien, dann fällt es manchmal sehr schwer, noch Zugang zu finden zur eigentlichen Lösung. Denn, und das ist wieder so ein Deutschland im woken 21. Jahrhundert, also über Jahrtausende war das Beziehungsgeflecht Mann-Frau, sehr salopp gesagt, kein schlechtes. Es entstanden sogar Kinder daraus. Die Menschheit hat sogar überlebt deswegen. Also, um nur mal so ein paar positive Dinge zu sagen. Könnte es sein, dass dieses Modell immer noch gut ist, aber wir so verblendet sind von Ideologien, von Vorstellungen, von Folgen der sexuellen Revolution, dass uns, wie es im Timotheusbrief heißt, die Ohren jucken nach Dingen, die so gar nichts mehr zu tun haben mit der Wahrheit. Für mich ist mit gesundem Menschenverstand manches nicht mehr zu erklären. Warum? Nach ihrem Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Wie gesagt, Grundlagen der Menschheit, die seit Jahrtausenden gelten, werden jetzt hinterfragt. Also jetzt, im 21. Jahrhundert, ja, wo wir jetzt alles besser wissen. Und was bleibt zurück? Ein Scherbenhaufen. Für mich bleibt ein Scherbenhaufen zurück. Wie gesagt, über Jahrtausende hinweg war das Modell Mann und Frau leben in einem Bund zusammen, gründen Familie, sind sich einander treu, nichts Schlechtes. Und viele einstmals, um auf Gemeinde nochmal zu kommen, viele einstmals theologisch-biblisch gestartete Gemeinden sind nun sogenannt dekonstruierend und postevangelikal unterwegs. Also sagen sich los von Dogmen, die ihrer Meinung nach einengend sind. Aber diese Dogmen waren zum einen Kern des christlichen Glaubens, seit es ihn gibt, und sie werden heute noch weltweit geglaubt. Das ist das, was ich dir vorhin gesagt habe. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, liberale, progressive Theologie, das sind wie zwei Arten, Theologie zu betreiben, mit dem gleichen Ergebnis. Eine substanzlose Kirche, losgelöst von den historisch geglaubten Inhalten des christlichen Glaubens und ein sich selbst entfernen aus dem weltweiten Leib Jesu. Vor allem, ich kenne keine sogenannte postevangelikale oder progressive Gemeinde, die missionarisch unterwegs ist. Und zwar mit dem Inhalt missionarisch, dass Jesus der Sohn Gottes ist und der einzige Weg zum Vater, zum ewigen Leben. Ich meine, da sind andere Dinge Inhalte ihrer Mission, Verletzungen, Kirchenverfehlungen und Kulturkampf. Aber ich sage das deswegen so deutlich, weil auf der einen Seite lese ich dieses Wort aus Timotheus ganz deutlich im Blick auf unsere Gesellschaft, aber ich lese es auch im Blick auf unsere Kirche. Und es hat sich in Deutschland längst erfüllt. Und das ist die geistliche Diagnose. Also diese zwei Gedanken aus Matthäus 24, dass die Liebe erkaltet, die Gesetzlosigkeit zunimmt, das hat Jesus schon vorausgesagt, und dass wir triebgesteuert sind. 2. Timotheus 4, die Ohren jucken und so. Nach Dingen, die wir gerne hören und dann aber nicht mal mehr bereit sind oder gar nicht mehr in der Lage sind, die Wirklichkeit zu sehen. Eben, Stichwort Felix Banaschak mit den heterosexuellen, also oder Frauen in heterosexuellen Beziehungen. So, jetzt, wie gehen wir mit all dem um? Und so biegen wir jetzt langsam auf die Zielgerade ein, denn ich will dir zum Schluss sagen, wie wir damit umgehen als Christen. Und was mir wirklich schwer fallen würde, ist, wenn wir als Christen uns irgendwie von allem Guten lossagen und so eine und in zweierlei Richtung eine schlechte Haltung einnehmen. Die eine Richtung, ich muss so schnell das Buch holen, weil ich habe es, um meinen Podcast-Dings hier aufzubauen und so weiter weggelegt gehabt. Die eine Richtung, die falsch ist, ist, dass wir mitlaufen, dass wir einfach das tun, was die Gesellschaft macht. War noch nie gut im christlichen Glauben. Die zweite schlechte Haltung ist, dass wir einfach auf Kontra gehen und sagen, alles ist scheiße. Viel besser wäre es, wenn wir eine bessere Geschichte erzählen. Wenn wir aufzeigen, dass Gottes Story, seine Geschichte, die wesentlich bessere ist und die allerbeste für jeden Menschen. Sozusagen eine better story, eine bessere Geschichte, die zu echter Freiheit und keiner Versklavung führt. Also dem Gegenteil der sexuellen Revolution, die uns weismachen will, dass sie in die Freiheit führt, aber in Wirklichkeit herrschen Angst, Macht, Machtmissbrauch, Orientierungslosigkeit und Gottlosigkeit vor. Wichtig ist aber, das ist alles nicht easygoing oder simple oder trivial. Wir dürfen den christlichen Glauben auch nicht unter Wert verkaufen. Es kostet etwas, aber du gewinnst das Leben, während die sexuelle Revolution dir das Leben raubt. Aber Achtung, bevor es jetzt zu einseitig wird, auch von mir, kleiner, nicht Disclaimer, aber Hinweis. Auch die sogenannte Purity Culture kann einengend sein. Also kein Sex vor der Ehe, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, bis der Tod euch scheide, lebenslang. Auch das kann einengend sein, wenn es durch eine gesetzliche Brille daherkommt. Nicht an sich falsch und einengend. Denn ich bin überzeugt davon, dass Sexualität in die Ehe gehört. Aber wir brauchen einen guten, einen gesunden und frei von Scham Umgang mit Sexualität in den Familien, in der Erziehung und in Gemeinden. Und das ist ein großes Problem. Denn grob skizziert. Auf der einen Seite können wir vom Pferd fallen in Form einer vollkommen enthemmten und entgrenzten Gesellschaft, was Sexualität betrifft. Aber auf der anderen Seite können wir vom Pferd fallen im Blick auf oder in Form einer krassen Gesetzlichkeit und Brüderie, keine Ahnung, also Brüde sein, in Gemeinden. Und ganz wichtig ist, dass der Fokus auch in Gemeinde immer noch das Evangelium ist und nicht die Sexualität. Und dass wir mit Schuld und Scham gut umgehen müssen, dass Fragen gestellt werden dürfen und dass Scheitern möglich ist. Und dazu komme ich jetzt gleich. Deswegen will ich dir zum Schluss 5 Gedanken mitgeben aus dem Buch A Better Story. God, Sex and Human Flourishing. A Better Story, God, Sex and Human Flourishing. Ich verlinke dir das Buch in den Shownotes. Und deswegen habe ich auch den Begriff gewählt, A Better Story, eine bessere Geschichte. Und in diesem Buch werden diese fünf Gedanken, die ich dir mitgebe, wie so 5 Säulen einer christlichen Vision von Sexualität und Ehe bezeichnet. Und ich finde diese 5 Gedanken, diese 5 Säulen richtig, richtig gut. Und ich werde nur wenig noch von mir dazu ergänzen, denn am Ende möchte ich auch mit dieser Podcast-Folge aufzeigen, das Leben wächst und blüht, dass Christsein eben nicht ein spießiges Verklemmtsein ist, sondern Leben in Fülle, wie Jesus in Johannes 10, Vers 10 sagt. Oder genau das, was die Frau am Jakobsbrunnen erlebt hat. In Johannes 4 wird uns das berichtet, wie Jesus dieser Frau am Brunnen begegnet beim Wasserschöpfen. Und sie hatte 5 Ehemänner und der jetzige ist nicht ihr Mann. Die Frau war geächtet. Die war geächtet. Deswegen ist sie auch mittags an den Brunnen gegangen, damit niemand sozusagen sie anspricht oder sieht, weil um die Mittagszeit gehst du normalerweise nicht, weil es viel zu heiß ist. Und was hat ihr wirklich geholfen? Eine Begegnung mit Jesus. Kein frommer Typ, der ihr ihre Fehler vorgehalten hat oder gesagt hat, wie schlimm sie ist, sondern eine Begegnung mit Jesus, eine Offenbarung seiner Herrlichkeit und Gnade. Und so wurde sie sogar zu einer Evangelistin, die anderen, also das musst du dir mal vorstellen, die zurückgegangen ist in den Ort, also ne, dort, wo sie geächtet war, wo sie keiner mehr mochte und, dort ist sie hingegangen und wurde zu einer Evangelistin und hat zum Glauben an Jesus eingeladen. Alter, wie krass ist das denn? Wie lebensverändernd muss das gewesen sein, was sie erlebt hat mit Jesus? Und das ist mein Wunsch, wie wir als Christen agieren und reagieren in dieser Welt, die eben von der sexuellen Revolution her kommt, alles andere als frei wurde in diesem Bereich. Aber wir sind auch nicht dazu da, jetzt nur Kontra zu geben, sondern ich sage ja immer kontrakulturell, also einen guten Gegenvorschlag, a better story. Okay? Und diese 5 Punkte, ich mache es einfach alles auf Deutsch, dann geht es schneller, das Buch ist auf Englisch, aber ich habe es jetzt einfach ins Deutsche übersetzt. Der erste Punkt ist, Gott hat gesprochen. Auf Seite 126 steht, Gott hat gesprochen. Du musst nicht alles selbst herausfinden. Zunächst einmal ist das biblische Verständnis von Sexualität eben biblisch. Wie überraschend. Gott hat es den Menschen offenbart und es ist auf seinen Charakter und seinen Plan ausgerichtet. Die säkulare Sichtweise ist geprägt von Nebenhandlungen, in denen es eher um mich als um Gott geht. Denk an das, was ich vorhin sagte, mit der Agape-Liebe, die erkaltet und es dann nur noch um selbstsüchtige Wünsche geht. Also, erstens, Gott hat gesprochen. Weißt du, wie gehen wir mit all dem um? Wir glauben einfach, dass das, was Gott in seinem Wort spricht über Sexualität, dass es wahr ist. Er hat es uns offenbart. Er hat uns seinen Willen kundgetan. Alles andere stimmt nicht. Es stimmt nicht, dass wir nicht sagen könnten, was Gott über Sexualität und dergleichen denkt, über Pornografie und dergleichen. Übrigens, im Griechischen, wenn du das Neue Testament liest, bei mir in der Luther-Übersetzung heißt es oft sexuelle Unzucht oder nur Unzucht. Dort steht das griechische Wort, Achtung, Porneia. Also ist das schon klar, was Pornos sind. Okay, Gott hat gesprochen. Das ist einfach wichtig. Gott hat gesprochen. Nimm das beim Wort, nimm Gott beim Wort, nimm das, was in der Bibel sagt, einfach ernst. Zweitens, zweiter Gedanke ist, Gott heißt dich willkommen. Gott heißt dich willkommen. Ebenso auf Seite 126 steht, das bedeutet, dass alles, was wir als unsere Berufung und Bestimmung in dieser Welt betrachten, von einem Gefühl der demütigen Unterwerfung unter seinen Schöpfer und unserer geschöpflichen Abhängigkeit von ihm geprägt sein muss. Alles, was wir als unsere Berufung und Bestimmung betrachten, das ist abhängig von oder geprägt von einer demütigen Unterwerfung. Ich weiß, das Wort ist nicht cool, aber es kann uns nichts Besseres passieren, als zu sagen, ja, Jesus, du, nicht ich, du hast recht, nicht ich, du bist ewig, ich habe Teil an dir, du bist heilig, ich bin's nicht, nur durch dich. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus in Johannes 6, Vers 37. Genau das hat ja auch die Frau erlebt an dem Brunnen in Johannes 4. Es ist so wichtig, dass wir als Christen, als Gemeinden nicht das Gegenteil tun von dem, was Jesus tut. Denn leider sind Menschen oftmals verprellt von Gemeinde, aber nicht wegen Gott, sondern wegen der Menschen. Weil es nämlich leider in Gemeinden zu oft Menschen gibt, es gibt so oft Menschen, die wirklich dem Evangelium im Weg stehen, weil sie es verzerren. Und weil so Menschen ihm nicht begegnen können, dem Evangelium und Jesus selber. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das nicht nur für uns selber in Anspruch nehmen, Gott heißt dich willkommen mit all deinen Fehlern, ich komme da auch gleich noch dazu, sondern dass wir das auch anderen zugestehen. Er heißt jeden willkommen. Erstens, Gott hat gesprochen. Zweitens, Gott heißt dich willkommen. Drittens, wir entfalten uns. Und zwar entfalten wir uns, wenn wir im Einklang mit Gottes Wirklichkeit handeln, anstatt gegen ihn zu kämpfen. Auf Seite 129 des Buches Better Story steht, das Fazit all dessen ist, dass Gott in der Schöpfung die Menschheit in eine Wirklichkeit aufnimmt, die sowohl von seiner Herrlichkeit zeugt, als auch ihr Wege des Lebens aufzeigt, die ihm gefallen. Wenn wir die psychologische Haltung eines Geschöpfes einnehmen und im Einklang mit Gottes Wirklichkeit handeln, sind wir auf dem Weg, ganz Mensch zu werden. Im Einklang mit Gottes Wirklichkeit handeln, sind wir auf dem Weg, ganz Mensch zu werden. Der Weg zu menschlicher Entfaltung und zu Gottes Herrlichkeit besteht also darin, im Einklang mit Gottes Wirklichkeit zu handeln, anstatt zu versuchen, eine eigene Wirklichkeit zu erschaffen. In Johannes 8,36 sagt Jesus, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wir werden nur aufblühen, flourishing, oder uns entfalten, zur Entfaltung kommen, wenn wir das mit Jesus tun. Im Einklang mit Gottes Wirklichkeit handeln, wie es in dem Buch heißt. Ansonsten ist es eben egoistische Triebbefriedigung und das Lieben des anderen wird irgendwann nur sein, um selbst geliebt zu werden. Wenn Schwierigkeiten in der Ehe kommen, ziehen sich viele zurück, anstatt sich Jesus hinzugeben, ihn bitten einzugreifen, im Einklang mit Gottes Wirklichkeit zu handeln. So entfalten wir uns und nicht, indem wir auf so einem Ego-Trip unterwegs sind. Viertens, ein bisschen sperrig, Gott offenbart das Selbst. Also nicht Gott offenbart sich selbst, sondern Gott offenbart das Selbst. Was meine ich damit oder was meint das Buch besser gesagt? Gott offenbart nicht nur, wer er ist, sondern auch, wer wir sind. Die menschliche Identität wird nicht im Selbst entdeckt und auch nicht vom Selbst eigenständig konstruiert, sie wird dem Selbst offenbart. Also das heißt, das Selbst ist ja mein reflexiver Bezug. Also das heißt, ich denke über mich nach. Das ist das Selbst. Ich denke über mich selbst nach. Und jetzt ist die große Frage, konstruiere ich meine Identität oder lasse ich mir die Identität zusprechen? Gott offenbart das Selbst, nicht der Mensch. Was Gott uns zuspricht, reicht aus, wenn wir erkennen, wie sehr wir von Gott geschaffen und geliebt sind. Dann reicht es aus. In Psalm 139 steht, ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Da weiß jemand, dass er von Gott wunderbar gemacht ist. Und weißt du, wenn jeder Mensch von Gott wunderbar gemacht ist, dann ist es erstmal die große Challenge, das selbst anzunehmen. Das ist manchmal schon eine ganz große Challenge. Und die nächste große Challenge ist, dem anderen zuzugestehen, dass er auch von Gott wunderbar gemacht ist, auch wenn er sich komplett anders verhält. Vielleicht hat er es noch nicht erkannt. Aber das ist die große Challenge, vor der wir, wie ich finde, als Christen stehen. Weil wir viel zu schnell mit dem Finger auf andere zeigen und sie verurteilen und richten. Anstatt ihnen zuzugestehen, dass sie von Gott wunderbar gemacht sind. Aber aus welchen Gründen auch immer das nicht annehmen können und sich ihr selbst konstruieren. Und deswegen finde ich diesen Gedanken sehr, sehr wichtig. Also zum einen, Gott hat gesprochen. Das heißt, in seinem Wort haben wir alles, was wir rund um Sexualität wissen sollen. Gott heißt dich willkommen als zweites. Egal, ob du dich so fühlst oder nicht. Drittens, wir entfalten uns. Und zwar dann, wenn wir im Einklang mit Gottes Wirklichkeit handeln und nicht dann, wenn wir egoistischen Wünschen folgen. Viertens, Gott offenbart das Selbst. Das bedeutet, nicht ich konstruiere, sondern ich bekomme meine Identität zugesprochen und so wie ich, auch jeder andere. Und der letzte Gedanke ist, was auch immer passiert, Gott ist gut. Was auch immer passiert, Gott ist gut. Der Fehler, den wir Menschen oft ja machen, ist, dass wenn das Leben mal nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, dann setzen wir Gott auf die Anklagebank. Das ist ja auch so ein menschlicher Reflex, den man verstehen kann. Aber besser wäre es, vor Augen zu halten, dass Gottes Wesen nicht davon abhängt, wie es mir geht oder wie die Umstände sind. In Jakobus 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Also Gott ist gut, der Vater des Lichts, wie es auch übersetzt wird, bei dem es keine Veränderung gibt. Egal, ob ich ihn gerade fühle oder nicht, ob ich gerade in einem Glaubenshoch oder in einem Tief bin, es spielt alles, also es ist natürlich eine Challenge, aber es spielt keine Rolle im Blick auf das Wesen Gottes. Gott ist gut. Das heißt aber auch, dass er bei Schuld und Versagen gerne vergibt, wenn wir ihn darum bitten. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Was auch immer passiert, Gott ist gut. Und ich bin fest überzeugt, dass es wahr ist in diesem Buch, bei der Story, dass diese fünf Säulen sowohl einem ganz persönlich helfen, im Glauben zu wachsen, auch und gerade in diesem herausfordernden Thema, gleichzeitig aber voller, ich will es mal sagen, liebevollem Selbstbewusstsein aufzutreten in Zeiten wie diesen und sagen, erstens, Gott hat gesprochen. In seinem Wort hat er sich komplett offenbart zu dem Thema. Zweitens, Gott heißt dich und mich willkommen. Er ist da, er wartet auf dich. Drittens, wir entfalten uns nur, wenn wir im Einklang mit Gottes Wirklichkeit handeln. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch in Gesprächen, Diskussionen, Auseinandersetzungen, dass man das sagen darf, so eine Glaubensüberzeugung, dass wo wir das nicht tun, dass wir im Einklang mit Gottes Wirklichkeit wären, dass wir uns dann auch nicht entfalten. Viertens, Gott offenbart das selbst, ich bekomme meine Identität von Gott zugesprochen und nicht von mir selber. Und letztens, fünftens, was auch immer passiert, Gott ist gut. Gott hat gesprochen, Gott heißt dich willkommen, wir entfalten uns im Einklang mit Gottes Wirklichkeit, Gott offenbart das selbst und was auch immer passiert, Gott ist gut. Und nun, erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Wir sind kurz vor Ende meiner längsten Podcast-Folge, aber vielleicht weißt du jetzt auch oder hast so ein bisschen die Dynamik mitbekommen, warum es mir wichtig war, das zusammen zu veröffentlichen und nicht nur an einer Stelle stehen zu bleiben und dann zwei Wochen später die nächste Folge zu veröffentlichen, denn mir sind zwei Dinge mega wichtig zum Schluss. Erstens, die nächste Generationen, denn die prägen wir. Sie wachsen auf in einer, wie ich finde, in einer Zeit mit vollkommen verwirrten und abstrusen Vorstellungen von Sexualität und Beziehung. Um es nochmal drastisch zu sagen, dort, wo Pornografie und Prostitution für mich beides menschenverachtende Gewerbe in Anführungszeichen, dort, wo das mehr und mehr normalisiert wird, sogar von Theologen und Kirchenleuten, dort ist für mich die Verwirrungsstufe eigentlich schon ganz oben. Und da in dieser Zeit wachsen die nächsten Generationen auf. Und mir ist es ein großes Anliegen, dass wir sie prägen. Und das zweite Anliegen ist, wir haben als Christen den Auftrag, Salz und Licht zu sein. In Matthäus 5 sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Lampenständer und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Ebenso, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und deswegen, lasst uns entspannt entschlossen sein. Das heißt, klare Überzeugungen, die wir vertreten als Christen, Mit dieser beeinflussen und prägen wir unser Umfeld positiv. Und zwar in dem Wissen, ich verändere nichts. Das tut der Heilige Geist. In mir und in anderen. Aber stell dir mal vor, die nächsten Generationen lernen jetzt schon, was Gottes Idee hinter Sexualität und Beziehung ist, welche Auswirkungen negativer Art es hat, wenn man sich dagegen stellt, aber auch wie schön, wie gehaltvoll, wie kraftvoll, wie stark und stärkend es ist, wenn wir nach Gottes Willen leben. Oder eben, wie es in dem Buch Better Story heißt, dass wir uns entfalten, wenn wir im Einklang mit Gottes Wirklichkeit handeln. Und deswegen gewinnen alle. Wir gewinnen alle, wenn wir versuchen, Salz und Licht zu sein. Wir selbst und die nächsten Generationen. Hey, ich sag dir danke fürs Zuhören. Ich weiß, diese Folge, die challenged, die ist nicht einfach und sie ist lang. Aber ich freue mich, wenn du die Folge kommentierst, wenn du sie likest, freue ich mich natürlich auch. Und teile gerne den Podcast, teile die Folge, stell sie in den WhatsApp-Status oder Insta-Story oder schick sie jemandem per Mail oder WhatsApp oder wie auch immer, von dem du denkst, Mensch, es wäre gut, wenn der das auch hört. Mich würde es mega freuen, auch dein Feedback zu dieser Folge. Es war in gewisser Weise ein kleines Experiment. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an eine bestimmte Person, die mich in der Vorbereitung dieser Podcast-Folge unterstützt hat und mich immer wieder versorgt hat mit gutem Material, mit guten Gedanken, inspirierenden Gedanken und Diskussionen, auch wenn sie hauptsächlich über WhatsApp geführt wurden. Aber das war mega, vielen, vielen Dank. Und du siehst, du kannst einen Impact haben auf das Leben anderer. Und ich würde mich freuen, wenn diese Folge ein Teil davon ist, dass ich guten Einfluss habe auf dein Denken, auf das, was dir wichtig ist, was du denkst. Und wenn du sagst, Mensch, das ist auch für andere cool, dann freue ich mich, wenn du diese Folge teilst, likest, kommentierst, Feedback gerne jeder Art. Und ich freue mich aber natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, die sicher kürzer wird. Und bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute und Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.